Jetzt haben wir am Telefon Hans-Joachim Hahn. Du hast herausgegeben den Band Gerhard Hauptmann und die Juden im Neiße Verlag und
im Atut Verlag.
Atut Verlag, der in Wrocław ist. Der Band ist aber auf Deutsch.
Der Band ist auf Deutsch, genau. Sämtliche Beiträge sind auf Deutsch. Mhm.
Du warst ja im Gerhard Hauptmann Haus tätig in Jelenia Góra, wenn ich das richtig, wahrscheinlich falsch ausspreche, wie ich es
Jelenia Góra?
Jelenia Góra, und dieses Gerhard Hauptmann Haus hat sich ja zur Aufgabe gemacht, schon auch immer wieder Veranstaltungen zu Gerhard Hauptmann anzubieten. Wie bist du dazu gekommen, das Thema Gerhard Hauptmann zu dem Thema Gerhard Hauptmann und die Juden einzuladen?
Da gibt es mehrere Anlässe. Ich fange mit dem konkreten Datum sozusagen an. Ich habe diese Tagung vom 20. Juni 2004 organisiert, und das war der 70. Jahrestag des Todes von Max Pinkus. Und dieser Max Pinkus, ein jüdischer Industrieller und großer Bibliophiler, der eine riesige Sammlung mit Hauptmannianer angelegt hatte, der ist eben für Hauptmann sozusagen sehr wichtig, und das aus dem Grunde, weil Hauptmann 37 ein Drama in einen Einakter, die Finsternisse, geschrieben hat, und dieses Drama dann nach 45 immer benutzt wurde, immer wieder benutzt wurde, um Gerhard Hauptmann sozusagen als einen Freund der Juden und mithin fast einen Oppositionellen zeichnen zu können. So. Und wenn man sich dieses Drama allerdings anschaut, dann ist es eine merkwürdige Mischung aus der einen Seite von tatsächlich einer Erschütterung über diesen Tod des Freundes, der dann 34, dem 34 die Ehrenbürgerschaft der Stadt schon aberkannt war, als er dann stirbt. Und es heißt dann immer, ich glaube, das ist allerdings Legende, dass Hauptmann mit seiner Frau die einzigen nicht-jüdischen Trauergäste gewesen seien. Also darüber ist Hauptmann sehr wohl erschüttert. Und gleichwohl ist das Drama dann so verfasst, dass er nach gerade antijüdische Bilder benutzt, um so etwas wie eine jahrhundertelange Verfolgungsgeschichte zu zeichnen, in der dann die Opferpositionen schlussendlich aufgehoben sind.
Da schließe ich hier erstmal zwei Fragen. Ich weiß gar nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer so vertraut mit Gerhard Hauptmann sind, der ja schon als einer der wichtigsten Dramatiker des Realismus gilt. Und tatsächlich, du hast es jetzt sozusagen so indirekt gesagt, der in 1933 Deutschland nicht verlassen hat.
Genau.
Vielleicht magst du nochmal ganz kurz allgemeiner was zu Gerhard Hauptmann und dann seiner Position nach 1933 erzählen.
Vielleicht nur die ganz kleine Korrektur, nicht Dramatiker des Realismus, sondern des Naturalismus. Und tatsächlich ist natürlich das naturalistische Frühwerk von Hauptmann ein Werk, in dem auch keine antijüdischen Bilder zu finden sind. Es gibt sogar ein Drama, Der rote Hahn, in dem ihr Antisemitismus thematisiert, sozusagen aus dieser naturalistischen Haltung heraus relativ konkrete soziale Verhältnisse abzubilden. So der Anlass, um darauf nochmal vielleicht etwas ausführlicher zurückzukommen, diese Veranstaltung, diese Tagung zu machen, bezieht sich darauf, dass im Werk von Hauptmann unterschiedliche Gestalten von Juden auftauchen, eben im naturalistischen Frühwerk sehr wohl sehr positiv gezeichnete Gestalten, plus eben auch eine Thematisierung von Antisemitismus, und dann gibt es im Zuge so eine Verschiebung im Werk von Hauptmann, der zunehmend etwas Art ausgedrückt neoromantische Bilder aufgreift, taucht auch so etwas wie eine antisemitische Disposition auf. Und diese Spannungen im Werk Hauptmanns etwas auszuloten, war dann die Tagung geplant worden.
War das bisher eine eher verdrängte Tendenz also von der Rezeption Hauptmanns verdrängte Tendenz im Werk Hauptmanns?
Ich würde vielleicht nicht so weit gehen, hier von Verdrängung zu sprechen, aber tatsächlich ist auffällig, dass nur sehr marginal, nur sehr wenige Texte überhaupt sich mit den jüdischen Gestalten bei Hauptmann beschäftigt haben, also systematisch tatsächlich Hauptmannsverhältnis zu auch jüdischen Förderern. Das wäre sozusagen noch ein weiterer Aspekt. Hauptmann ist ja sowohl von Samuel Fischer, der zeitlebens die Werke von Hauptmann herausgegeben hat und ihm auch sehr besondere Konditionen eingeräumt hat. Otto Brahm, Otto Brahm wäre ein Dramaturg, der ihn sehr gefördert hat, und verschiedenen anderen. Mit Rathenau war er sehr befreundet. Das ist klar, dass das in irgendeiner Weise natürlich diese Freundschaftsverhältnisse auch im Werk von Hauptmann ihren Niederschlag finden. Und vor dem Hintergrund muss es tatsächlich etwas erstaunen, dass diesen Fragen bislang relativ wenig nachgegangen wurde.
Was habt ihr nun bei der Tagung herausbekommen? Was zeichnet die Beiträge in dem Band aus?
Also die Beiträge sind sehr, sehr heterogen, das sei vorangestellt. Ein sehr aufregender Beitrag ist sicherlich der von Peter Sprengel, einem ausgewiesenen Hauptmannforscher, der zu zeigen versucht, wie sich, was er dann die mittlere Schaffensphase von Hauptmann nennt, wie sich in dieser Phase antijüdische Bilder in sein Werk einschleichen. Er hat dann verschiedene Hypothesen, wie das kommt. Also zum einen, er geht dann sehr durchaus biografisch vor. Also es gibt das Beziehungsverhältnis zu dem Theaterdramaturgen, der ab 1904 Hauptmanns Dramen sozusagen immer uraufführt, Otto Brahm. Und Hauptmann fühlt sich, weil die Theatertendenzen der Zeit sozusagen nicht mehr naturalistisch sind, das Theater sich weiterentwickelt, fühlt sich geknebelt durch dieses Vertragsverhältnis, und in diesem Kontext, das ist sozusagen wäre eine Möglichkeit, in diesem Kontext tauchen dann auf einmal in Texten antijüdische Bilder auf, wie zum Beispiel in Gabriel Schillings Flucht. Das ist ein Drama, das 1912 als Text veröffentlicht wird. Vielleicht das nochmal so ein bisschen exemplarisch an so einer Konstellation deutlich gemacht, wo es um einen deutschen Künstler geht, dessen Kunstschaffen bedroht wird von einer Frau, einer femme fatale, und die ist dann auch noch Jüdin. Also tatsächlich spielt hier ein Geschlechterverhältnis eine Rolle, in dem dann Frau als Jüdin den deutschen Mann bedroht. So.
Und das wird sozusagen dann in dem Beitrag entsprechend kritisiert und in den Kontext gestellt.
Dort dargestellt, genau.
Ich muss mal kurz zwischendurch eine altbackene biografische Frage stellen. S. Fischer war ja selber Jude. Habt ihr auf der Tagung irgendwas darüber erfahren oder etwas über die Motivation herausbekommen, warum er solche Texte dann überhaupt veröffentlicht hat?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Nein, also worüber wir etwas herausbekommen haben, ist über das Verhältnis von S. Fischer zu Hauptmann, was vor allen Dingen so etwas wie Honorarforderungen von Hauptmann angeht, was schon sehr, sehr spannend ist, weil Hauptmann sozusagen es zum Beispiel 1923 fertig kriegt, während der Finanzkrise im Lande relativ hohe Honorare von Fischer abzupressen, und Fischer ihn wirklich sehr bevorzugt behandelt. Wie weit Fischer auf Gabriel Schillings Flucht kritisch reagiert hat, das ist mir nicht bekannt. Ich nehme mal an, dass das dass man sozusagen heute mit dem Abstand diese Bilder dann auch etwas klarer sieht als Fischer vielleicht zu der Zeit. Aber darüber ist tatsächlich nichts bekannt.
Gut, gibt es noch weitere Beiträge, die du erwähnen würdest?
Ich würde noch zwei Beiträge herausstellen. Ein Beitrag beschäftigt sich mit einer Art philosemitischen Deutung von Hauptmanns Werk. Das ist sozusagen ein Versuch nachzuzeichnen, auch wieder wie nach 45, eine bestimmte Rezeption von Hauptmann als einem Philosemiten, wobei dann sozusagen die ganze Ambivalenz des Begriffs des Philosemiten überhaupt nicht, also in dieser Rezeption sozusagen nicht zum Ausdruck kommt, zeigt, wie sehr man bemüht war, Hauptmann von etwaigen, also eben von dieser Tatsache, dass er von 33 bis 45 während des NS im Lande war und sozusagen weiterhin als Repräsentant fungierte, frei zu sprechen. das ist, glaube ich, auch mal ein ganz, ganz spannender Beitrag, der hier schon zeigt, wie mindestens in den ersten Jahren versucht wurde, an so einer Hauptmann-Legende zu stricken, die ihn eben von dem sehr viel komplizierteren, von seinem sehr viel komplizierteren Verhalten während der 30er und frühen 40er Jahre freizusprechen.
Hat er denn da zu der Zeit eigentlich auch noch im, in den Exilverlagen von S. Fischer veröffentlicht oder dann im, inzwischen bei einem arisierten Verlag?
Er hat dann, also bis 38 wird ja Fischer sozusagen von seinem Schwiegersohn Biermann, Gottfried Biermann Fischer weiter betrieben und nach 38 ist es ja dann Peter Suhrkamp, der den Fischer Verlag weiter führt. Da hat er dann natürlich weiter veröffentlicht, ja. Ich glaube, das ist mir nicht bekannt, inwiefern er auch in Exilverlagen veröffentlicht hat. Also er hat schon im Lande weiter veröffentlicht.
Und ja, ohne direkte Kritik an den Machthabern, oder?
Genau, genau. Also es, ich weiß nicht, wenn man weiter jetzt darauf eingehen könnte, dann wäre auch noch zu erwähnen, dass es im Nachlass Tagebuchnotizen von Hauptmann gibt, einen fürchterlichen Satz beispielsweise, dass er jetzt endlich diese sentimentale Judenfrage loswerden müsse. Das ist so etwas, was man im Nachlass finden kann. Also es gibt eine Auseinandersetzung mit dem, was Hauptmann als Judenfrage hier denkt, nach 33 vor allen Dingen. Da gibt es ja die Auseinandersetzung mit Alfred Kerr. Auch zu Alfred Kerrs Verhältnis zu Gerd Hauptmann ist ein Beitrag in dem Band enthalten. Kerr kritisiert im Oktober 1933 sehr klar, dass Hauptmann sozusagen seine alten Freunde verraten hätte, indem er im Lande bleibt. Und darauf reagiert Hauptmann nicht öffentlich, aber eben in Briefen, solchen Tagebuchnotaten sind dann Reflexionen von ihm erhalten geblieben, die eben deutlich auch antisemitische Bilder enthalten. Die aber bis heute eben nicht veröffentlicht sind. Ist es ein Projekt, das Herr Sprengel schon seit einigen Jahren betreibt und es bleibt zu hoffen, dass das irgendwann passiert.
Verstehe, es gibt schon erstmal über diesen Band Gerd Hauptmann und die Juden auch so einen neuen Gerd Hauptmann zu entdecken.